Vierter Gesang. Der zweite Wettkampf. Der Lauf. Am andern Morgen nahm das Wort von Neuem auf der Hermeneus. Der zweite Tag gehört dem Lauf. Wer also, frag ich, von den vier beherzten Helden wagt es, den Wettlauf zu bestehen? Er mag sich melden. Er rief's, und als ihm nun die bunte Weibelschar die Namen der Bewerber eilends brachte dar, verkündet er: Ihr Völker, hört! Zum schnellen Streit erklären sich der edlen Freier drei bereit. Eros, Apoll und Hermes, die genannten drei. Glück auf, ihr Wackern, tretet ungescheut herbei. Er rief's, und als die Kämpen vor ihn angekommen, seht ihr dort oben, sprach er, Morgenduft umschwommen den Gipfel Akrolymp? Den fliegt im Lauf hinan und wieder flugs von dort zurück, das ist die Bahn. Ein Steinmann, aus gemerkten Scherben aufgeschichtet, ward nächtens auf Geheiß der Obrigkeit errichtet. Von diesen Scherben bringt ein kleines Pröblein dar, den Richtern zum Beweis, dass einer oben war. Um aber der Erhitzung Unbild zu vermeiden, mögt ihr der lästigen Gewänder euch entkleiden, schlüpft hier in diese kühlen Wämslein leicht und knapp und stoßt zu gleicher Zeit beim dritten Mahnruf ab. So sprach der Herold Hermeneus. Und eifrig taten die Kleider sie beiseite, wie ihr angeraten. Und wie sie hurtig nun die Arm und Beine lüpften und mit gespenstigen Fingern in die Wämser schlüpften, da schnalzte freundlich mit der Zunge jung und alt, ermessend der geschmeidigen Körper Wohlgestalt. Fürwahr, ein Kleeblatt der Vollendung sind die drei, ungerne möcht ich schlichten, wie er der Beste sei. So meint ein Ruf, und alle jähten, wahrlich ja. Doch Hera, wie sie kaum den Knaben Eros sah, o leckerer Anblick, unverhofft und unerwartet, entschlüpft es ihr, wie ist der Knabe fein geartet. Gleich einem Mädchen ist er rundherum erfreulich, bartlos und glatt von Angesicht und unabscheulich. Muss einem ich erliegen, jemand unterstehen, von diesem ließ ich mir's zu Not vielleicht geschehen. Zu zweien Malen rief der Herold, brechet auf! Beim dritten stürzten sie zugleich davon im Lauf. Und sie, von ihrem Beispiel mitgerissen, brach des Volkes ungeheure Menge rauschend nach. Hallo, Juchui! Laut lärmend stürmte durchs Gefild die frohe Jagd, so daß das aufgeschreckte Wild winselnd zu Berge stob, vermeinend, daß zur Ehre der Fürstin des Olympos Kessel treiben wäre. Solange zwar noch nicht der glimpflich ebene Boden viel Leistung forderte von eines jeden Oden, hielt mit den Läufern leichtlich Stirn die meiste Schar. Ja, manche überholten jene spielend gar. Doch wie allmählich nun der Wendelweg den Plan verließ und nach dem struppigen Bergwald wuchs hinan, begab sich von der ungewohnten Müh ein Keuchen, sich anzustrengen lag nicht in olympischen Bräuchen, so daß mit jedem Rank vom Zug ein neues Stück seufzend hintabwärts fiel und blieb erschöpft zurück. Des Atems bar. Indes der Rest auf schweren Sohlen verzweifelte, die stetigen Freier einzuholen. Ein dichter Schwarm von Flüchtlingsvolk durchgoß die Halde, und wie die Freier endlich schwenkten nach dem Walde, folgten allein noch ihrem siegesmutigen Schritt drei edle Götterjungfern unermüdlich mit. Die ernste Artemis in kühnen Sätzen schreitend, daneben Aphrodite gleich dem Springball gleitend und Pallas wie der Föhnwind stürmend heiß und jach. Doch freundlich zu den Schwestern jetzt sich wendend sprach die kluge Pallas, schaut doch, Heisa, welche Lust da hier im duftigen Wald im Tau und Morgen blust. Ob auch kein Ruhm und Kampfpreis löhnt der Frauen Taten, warum des Wettlaufs selber, frag ich mich, entraten? Darum, so sei denn, wenn mein Rat euch nicht missfällt, je unser eine einem Helden beigesellt. Versuchend, welchen immer jede sich erküre, ob sie mit Wort und Beispiel ihn zum Siege führe. Hermes vor allen bin ich Freund und wohlgesonnen, dem Eros Aphrodite Lockengold umsponnen, den herrlichen Apoll geleite Artemis. Ah ja, frohlockten beide, wohl gefällt uns dies. Jetzt, gleich wie wenn am Sonnwendfest beim Freudenfeuer, von fleißigen Armen zugeschleppt, plötzlich ein neuer, großmächtiger Reiserholzstoß, dürr und harz gewürzt, ins heiße, hungergierige Glutmeer prasselnd stürzt und hoch aufschnaubend nach dem Sternenhimmel lot ein Turm von roten Flammen aus dem blutigen Schlot. So ward jetzt, von der Freundschaft heiliger Zaubermacht, der Kämpferheldenmut mit frischem Hauch entfacht. Mit heftigem Zuruf hetzend und mit Augenspiel wies ausgestreckten Armes Pallas nach dem Ziel. Wortlos lief Artemis und streng Apoll voran, sah sich zuweilen um und blickt ihn freundlich an. Doch Aphrodite, Eros traulich angeschmiegt, flog nach dem Gipfel, wie durchs Feld ein Zweispann fliegt, die Schultern gleich und streifend nah die Wangen. Und Lächeln ward getauscht und wonnig Glück empfangen. Ist dieses meine Hüfte, wem gehört dies Knie? Denn ihrer Selbstgefühl erstarb in Harmonie. Doch auf dem Feld Agon, wo auf den Bänken stehend die Menge harrte, spähend und mit Tüchern wehend, berief den Herold Telopsiades Temjurg. »Hinauf, o Telopsiades, auf jene Burg, ob du ergründest, wie der Wettlauf sich verhält. Denn siehe, Neugier peinigt die olympische Welt.« Zu Burg enteilte Telopsiades, vernahm, was zu vernehmen war, worauf ihr wiederkam. »Gar seltsam«, rief er, »ist die Botschaft, die zu melden. Drei Helden sah ich nicht, ich sah drei Doppelhelden. Denn ihrer jedem huldigt eine Helferin. Mit Hermes stürmt die heftige Pallas-Jacht dahin. Die ernste Artemis ermutigt den Apoll. Um Eros Nacken aber schließen liebevoll sich Aphroditens Arme, zwei geschmeidige Spangen, die Schultern streifen sich, es reiben sich die Wangen. Und also taumeln sie, ein fliegend Schlangenpaar, bewusstlos träumend nach dem Gipfel, wunderbar. Wohl hindert die Verschlingung die vereinten Knie, allein den Fuß beschwingen Geist und Harmonie. Dies ist das Schauspiel, Freunde, das ich hab erspäht, doch fragt ihr, wie es um des Laufes Vorteil steht, vernehmt. Noch immer läuft die Flucht der Stirnen gleich, und jedes Heldenpaar ist annoch hoffnungsreich. Die Schalen halten Gleichgewicht in Moiras Waage, zu raten wird der Sieger, ferne, dass ich's wage. So meldete der Herold Telopsiades. Doch Hera seufzte tief und sprach zu sich: Indes ich einsam und verlassen hier im Felde sitze, schwelgt auf dem Bergeskulm und auf des Frohsinns Spitze inzwischen Aphrodit an Eros Mund und Wangen, hält mit verbuhlten Armen kosend ihn umfangen, verstrickt ihm Aug und Herz, verwickelt ihm die Knie, die Schmeichlerin, und ich, das sollt ich leiden, nie. Und gegen Rhodos Ohr sich neigend raunte sie: Sag an, o Rhodos, du geliebte Hindin mein, du meine Taube, meines Herzens Sonnenschein, wird wohl ein schüchternes Gebetlein dir missfallen von Hera, deiner Freundin, die dich liebt vor allen? Rhodos gab ihr zurück: Mein Leben und mein Leib sind dafür deine Laune, deinen Zeitvertreib. Nur deine Ungunst kann, nichts anderes kann mir schaden. Es hört auf dich die Sklavin, sprich, befiehl in Gnaden. Auf denn, Herzliebling, auf, geschwind zu Promachos, der Amazonenfürstin, dass ihr schnelles Ross sie dir gewähre, samt gesattelt, gold gezügelt, den Weißling, der die andern alle überflügelt. Kein Lamm ist also sanft, kein Kind so wenig schlimm. Mit diesem renne, aber einen Umweg nimm, dass niemand dich gewahrt, zum Akrolymp empor, bis Aphroditens Gurn trifft dein feines Ohr. Dort dräng dich durchs Gebüsch und lehn dich aus den Zweigen, dem Knaben Eros deinen Blumenmund zu zeigen, auf das von heißer Liebessehnsucht jäh erfasst, ihr von sich schleudre Aphroditens ekle Last und jage hinter dir mit unvernünftigem Flehen und tollen Redensarten heischend ihm zu stehen. Du aber reite kühlen Blutes deine Bahn, den andern rasch vorbei, den Akrolymp hinan. mit listigen Weibeskünsten bald ihm flink entfliehend und bald ihn wieder wonnig lächelnd naheziehend, auf daß als erster er den Siegespreis gewinne. Des bleib ich ewig dir in Freundschaft dankbar inne. Ich höre, hauchte Rhodos, und von Promachos erbat sie sich den sanften, schnellen Weißling, schoss in krummem Bogen durch den Wald den Berg empor. Und als nun Aphroditens Gurn traf ihr Ohr, da lehnte sie sich lächelnd aus des Busches Zweigen, dem Knaben Eros ihren Blumenmund zu zeigen. Und kaum, daß Eros Augen ihren Blick gewannen, so schleudert Aphroditen sein Verdruß von dannen und eilte hinter ihr und hieß sie stille stehen, mit Bitten sie beschwörend und mit tollem Flehen. Doch festen Sinnes ritt sie stetig ihre Bahn, den andern Helden vor, den Akrolymp hinan, mit wonnigem Lächeln bald ihn zaudernd naheziehend und bald ihm spöttisch wieder pfeilgeschwind entfliehend. »Ach weh, mir Armen«, schrie er, »welche Folterpein! Wohnt denn in deinem Herzen statt des Mitleids Stein?« »An Mitleid«, seufzte Rhodos, »weh mir, bin ich reich! Du bist es, der mich peint, denn ach, mein Herz ist weich! Allein versteh, der Herrin bleib in Dank und Minne ich treu, und ihres Mundes Auftrag halt ich inne.« »Ach«, stöhnt er, »einen geizigen Kuss nur mögest schenken, mich wird er heilen und die Königin nicht kränken.« »O nicht doch, schweig, arglist'ger, falscher Lügenknabe, denn hast du einmal bloß die erste Liebesgabe, so wird dein Hunger nach der zweiten ungeduldig. Und desto mehr ich die gewähre, bleib ich schuldig. Hinan zum Gipfel, Strenge kann allein hier taugen. Und foltert dich mein Anblick, nun so schließ die Augen. So sterb ich hier, das schwör ich wahrlich und gewiss«, ächzt er, indem Verzweiflung ihn zu Boden riss, so daß der bittre Tränenstrom, der lang gehemmte, plötzlich befreit ihm Aug und Backen überschwemmte. »Ach, Kind des Leichtsinns«, klagte sie, »was tust du nun? Ist dies der Augenblick zu liegen und zu ruhen? Hörst du nicht Hermes, nicht Apoll vorübereilen? Den Thron, die Königin verspielst du, wirst du weilen.« »Was gilt mir Thron und Königin, stehst du daneben, sag selbst, ist's möglich, kann man ohne dich denn leben?« »Weh mir«, gewährte sie in der Bedrängnis Not, »so sei's, allein vernimm mein schrecklichstes Gebot. Nachdem du einen einzigen keuschen Kuss empfangen, so sollst du, schwör mir's, ferner nichts von mir verlangen.« Er schwur's. Doch als der keusche Kuss bezogen war, geriet er außer sich. »Das wäre doch für wahr«, tobt er entrüstet, »aller Tücken über Tücke. Wenn man mich jetzt, nachdem ich kaum vom schönsten Glücke flüchtig gekostet, plötzlich wieder von sich stieße. Gesteh, wenn einer einen Bettler nippen ließe am reichen Mahl, des Duft ihm in die Nase flöge und kaum begonnen, ihm die Schüssel schnell entzöge, wär solches nicht die scheußlichste der Grausamkeiten? Ein Tiger selber könnte dieses nicht bestreiten. Ehe ich ihn schmeckte, mocht ich deinen Kuss entbehren, nun aber heisch ich ihn, ich darf ihn frei begehren.« Und da ihr ob der Gegenwehr ein Schuh entfiel, ergriff er ihren Fuß und sang das Rätselspiel. »Errate, was für Vöglein halt ich in der Hand. Es sind nicht mehr als fünf und sind doch zehn benannt. Sie singen nicht, sie fliegen nicht, sie gehen allein mit einem Bein. Das Bein behalt ich, das ist mein.« Und also fort, bis daß sie selber liebeskrank vom Pferde glitt und weinend an die Brust ihm sank. »Betörter, willst du wirklich denn mit wachem Willen«, so seufzte sie beglückt, »um einer Sklavin willen, der Fürstin des Olymp und ihrer Herrlichkeit geflissentlich entsagen jetzt und alle Zeit? Was hab ich, Ärmste, denn, dir solches zu ersetzen? Ein Herz voll Liebe, wird sie ewig dich ergetzen? Wird deine Torheit niemals bitter dich gereuen? Und wirst du zu mir halten, redlich und in Treuen? Halt still, still, sprich nicht also«, gab er heiß zurück, »schilt Seligkeit nicht Torheit, Oder wiegt das Glück, von dir geliebt zu werden, jetzt und alle Zeit, nicht mehr als Königsmacht und Heras Herrlichkeit? Reut dich das Blau des Himmels? Komm, vertraue mir. Wahr bin ich, treu und redlich halt ich stets zu dir. O Schande, rief sie, weh mir, die Verräterin! Und wankt in Eros Armen nach dem Busche hin. Dort kosten sie, von Schlehen und Jasmin bedacht. Doch grasend vor dem Busche hielt der Weißling Wacht. Inzwischen zu Rhodopen auf dem hohen Felde begann und flüsterte die Königin: In Bälde, o Wonne, muß nunmehr auf Liebessehnsucht schwingen, des Knaben Eros Anmut mir entgegenspringen. Ich will zur Linken, willst du nicht zur Rechten spähen, ob nirgends Rhodos rotes Röcklein ist zu sehen? Sie sprach's. Kaum hatte sie geendet, so erscholl ein Willkommsturm zwiespältig aus dem Volk. Apoll! Jauchzte die Mehrzahl. Doch die Gegenstimmenmacht begehrte trotzig Hermes! Eine Jubelschlacht lief durch die Reihen auf und ab. Gleich Schwerterschlägen hieb man die beiden Namen feindlich sich entgegen. Und immer lauter, immer eigenköpfiger brüllte der Doppelstimmendonner, der die Luft erfüllte. Bis eines Mals die dicht geschlossene Völkermasse sich spaltete und durch die aufgeregte Gasse Apoll, von Artemis geführt, zum Ziele stob, den Stab berührend, den der Hermeneus erhob, und ihm ein Scherblein von dem Steinmann überwies. Darauf, mit einem Dankesblick nach Artemis, verzog er einsam seitwärts, um des Stirne Glast zu kühlen und zu mäßigen des Atems Hast. Doch Artemis, des Dankes Rechnung zu begleichen, trat neben ihn, unfähig, von dem Freund zu weichen. Also genossen sie gemeinsam, Wang an Wange, das Doppelglück des Sieges und der Freundschaft lange, und ihre Blicke sprachen vieles ungesagt. Inzwischen kam mit Pallas Hermes angejagt, doch kaum gewahrten sie den ruhenden Apoll, so prallten sie zurück und trennten sich im Groll. Sahst du im Stoppelfelde, wenn den flüchtigen Hahn umsonst im hohen Sprung versucht der bissige Zahn, den schnöd getäuschten Jagdhund wütend rückwärts jappen und vor Verdruss nach der Gefährtin mürrisch schnappen? So ward des Hermes und der Pallas Bund zerrissen, da sie den Ruhm des Sieges mußten grollend missen. Doch wo bleibt Eros? Spöttisch klang die Frage schon, und auf des Knaben Ankunft lauerte der Hohn. Doch nimmer wollte das ersehnte Opfer kommen. Da ward Trompetenstoß und Heroldsruf vernommen. Ihr Völker, sammelt euch und schweigt, denn dem Gerichte naht Aphrodite, das von Eros sie berichte. Flugs scharte sich die Menge froh der Neuigkeit, und sieh, da stand die goldne Göttin spruchbereit. Jetzt boshaft nach der Fürstin schielend sagte sie, Geronten, auf den Knaben Eros hoffet nie. Denn ihn, ich weiß nicht, ob ihr meine Meinung trefft, versäumt ein wichtiges und eifriges Geschäft mit einem Dirnlein, mir mit Namen unbekannt, das ihm, ich weiß nicht wer, hat huldreich zugesandt. Die Arbeit scheint geheim, ein Rösslein steht zur Lauer, Geseufz tönt aus dem Busch, weiß nicht von welcher Trauer. Und also hitzig ist der Andachteifer beider, dass an den Zweigen hangen ihre Schuh und Kleider. Betroffen schwieg das Volk, indes die Königin, gleich einem wunden Panther kreischend, Lügnerin, schamlose Ziege, rief sie, tückisch und verschmitzt. Wohl weiß ich, wo die Kröte deiner Bosheit sitzt. Tu nicht so fromm und rein, hier nützt dir kein Verstellen, denn ich durchschaue dich und will dich klar erhellen, dass alle Welt dich kennenlerne. Selber feil zu jeglichem Verrat, verbuhlt und männergeil, hast du, weil leider dir der Knabenfang misslungen, aus Neid und Ärger uns dies Märlein vorgesungen. Doch, dass du künftig mögest minder albern lügen, mag zur Belehrung dir ein bündiger Spruch genügen. Wenn einem, sei es Eros oder wie es wäre, das Schicksal hat vergönnt die unerhörte Ehre, nach mir zu heben seines Herzens Niedrigkeit, ob hoffnungslos, ist gegen andern Reiz gefeit. Das also, Aphrodite, merk dir und beherze, fahr hin, sag Dank, und minder blöde Späßlein scherze. Erstaunten Blickes nach der Fürstin wandte sich die Falsche und erwiderte bescheidentlich: Vergib, ehrwürdige Königin, verzeihe mir. Hätt ich vermuten können, dass so teuer dir der zarte, leckere, minnigliche Lockenknabe, ich hätte nicht gesprochen also, wie ich habe. Ich hätte teilnahmsvoll von deinem Schmerz ergriffen, die böse Trauerbotschaft schonend abgeschliffen. Doch da du Schmach und Schande mir ins Antlitz schmeißest, mich Ziege schimpfst und Lügnerin mich heißest, gestatte diese beiden kleinen Wahrheitszeugen, die ehrerbietig hier vor deine Füße fleugen. Mit diesen Worten holte sie, beglückt von Hohn, zwei Schuhe aus dem Kleid und warf sie vor den Thron. Der Rhodos seidnen, goldgestickten Frauenschuh und Eros lederne Sandale mit dazu. Genügt dir dieses Zeugnis? Sprich, genügt es dir? Wo nicht, wohlan, so rüste dich und folge mir, samt dem Gericht und allen, die da Lust verspüren. Ich will euch pünktlich an die rechte Stelle führen, auf das erwähre eines jeden Augenschein, welch Werk mit Eros schafft die holde Rhodos dein. Das traf. Machtlos sank hin die Fürstin, bleich und stumm. Dann sprang sie weinend auf, stieß Thron und Schemel um. Und ich soll verdammt sein, solches anzuhören? Ein jeder meutert, ich nur soll mich nicht empören? Zu viel, nein, wo man meiner lacht, ist nicht mein Platz. Folgt mir, ihr Amazonen, auf! Jetzt Sprung und Satz. Ein tausendfältig Schildgetöse, Schwertgeklirr, drauf Wagen rasseln, Rosse strampelnd im Geschirr. Dann plötzlich stieß das stolze Heer, beleidigungsfroh, durch die geschlossenen Völkerhaufen schroff und roh. Ein barscher Ruf, Trompetenklang, Standartenflitter, und heimwärts fuhr das wetterleuchtende Gewitter. Doch als der Heereszug nun in den Wald verritt und dumpf nur aus der Ferne Droschen trab und tritt, weil Eros selbst, urteilte Archelaus jetzt, des eigenen Wertes sich enthoben und entsetzt, indem mit Worten nicht vielmehr mit Werk und Tat er unsere heilige Fürstin kränkte durch Verrat, hat er hiemit von seinen edlen Kampfgenossen und von dem Wettstreit sich auf ewig ausgeschlossen. Du aber, Hermeneus, das deine mögest tun, den Sieger dieses heutigen Tages nenn uns nun. Den Sieg im Wettlauf, rief der Herold würdevoll, erkennt der Richterspruch dem einzigen Apoll. Kein Zweifel hat geherrscht, kein Zweiter kam in Frage. Doch nun genug des ernsten Werks an diesem Tage. Euch alle lad ich ein, beim Feste zu verweilen. Wer aber heimwärts strebt, will Urlaub ich erteilen. Es rief's der Hermeneus, doch keiner zog nach Hause, denn alle weilten gern beim Freudenfest und Schmause. Und Archelaus ließ die Wasserkünste springen. Ein üppig Mahl verordnet ihr vor allen Dingen, nebst Kurzweil allerlei und Markt und Augenweide. Und keinem ward die frohe Weile zum Entleide. Bis dass die letzten Strahlen blitzten durch die Äste, da standen alle auf und kehrten heim vom Feste. Allein des Schlafs verlustig und des Friedens bloß, warf sich die Königin im Bette ruhelos umher, bald offenen Auges nach der Decke sehend, bald nach der finstern Wand die heiße Stirne drehend. Und wie von eines innern Fieberfeuers Plage gepeinigt, stöhnte wimmernd ihre leise Klage. Doch vor der Herrin Lager teilnahmsvoll begann und hub mit mildem Trost des Wort Rhodope an: Was stöhnst und wimmerst du, geliebte Herrin mein? Sag an, als wie geplagt von Fieberfeuerspein. Sieh, wie dein Haupt sich wälzt, dein Leib sich dreht und windet. Die Unruh ist es nicht, worin der Schlaf sich findet. Was kümmert dich? Verhehl es nicht, gesteh es mir. Denn was dich immer schmerzt, tut weher mir als dir. Mit lautem Stöhnen öffnete den Klagemund die Königin und gab die Antwort seufzend kund. »Ich drehe mich, dieweil, wohin ich mich auch drehe, ich stets ein neues, böses Bild gezwungen sehe. Denn nimm, ich schaue nach der Decke jetzt empor, so schwebt mir Armen dieser ekle Greuel vor. Ich sehe am Akrolymp die roten Weidenrosen, worin die schändlich mich verrieten, schamlos kosen. Doch wenn ich nach der Wand mich kehre, schau ich Blut. Rhodos, der Falschheit Tochter, des Verrates Brut. Die undankbarste, giftigste der giftigen Schlangen sehe ich ans Kreuz genagelt, vor dem Schlosstor hangen. Und eine Stimme zischt, versuch's, ihr Wehgeschrei wird deinem Herzen Balsam sein und Schlafarznei. So zischelt unaufhörlich mir die Stimme zu. Doch hilf mir, Liebling, hilf, Rhodope, gute du. Mit deiner klaren Stimme hilf die Bilder bannen. Stimm an die Harfe, singe, singe sie von dannen. Sie rief's, und zu der Harfe sanftem Murmelklang begann Rhodopens klarer Mund den Wohlgesang. Als Rhodos die gestrenge Strafe nun empfing, dass sie ans Kreuz genagelt vor dem Schlosstor hing, da lockte fern vom Berg ihr klägliches Geschrei den zarten Knaben Eros aus dem Wald herbei. Und seine Tränen mischend in der Freundin Klage, hub reuig an sein schöner Mund und sang die Sage, »Ach, wehe mir, die Qualen, die dein Leichnam duldet, nicht du, ich einzig, wehe mir, habe sie verschuldet. Da ich trotz deinem Sträuben, deinem Widerstehen, dir mit Gewalt den Greuel aufzwang, dir geschehen. Treu warst du, wolltest nicht von deiner Herrin lassen. Fluch mir, Verführer, ach, du musst mich feindlich hassen. O, sprich nicht also, Eros, holder Knabe mein, rief Rhodos, gerne leid um dich ich solche Pein. Doch um die Marter, die mich foltert, nicht zu mehren, musst du mir einer letzten Bitte Gunst gewähren. Geh hin, verlass mich, Liebster, dass du mich nicht schauest, vor meinem blutigen, entstellten Leib nicht grauest, damit nicht, wenn dein Blick vor meinen Wunden schaudert, dein Herz indessen zwischen Lieb und Ekel zaudert. Vom Glück verklärt, Hingebung lächelnd, schön und jung, so möge mich bestatten die Erinnerung. Nein, rief er stürmisch, die Geliebte lässt man nicht, wenn mit des Todes Flügelschlag ihr Odem ficht. Und glaub mir, heiliger acht ich deine Wundenmale und Hera als das Himmelsblau im Sonnenstrahle. Drum lass vereint mit dir mich weinen, mit dir leiden, denn wahrlich früher will ich nicht von hinnen scheiden, als bis ich, wenn dein junges Leben sterben muß, gläubig empfangen deinen letzten Abschiedsgruß. Inbrünstig, mit zerknirschtem Herzen ihn entgegnend, die wunden Füße küssend und dein Antlitz segnend. So sprachen sie, einander Trost und Freundschaft winkend und Liebeszähren aus dem Kelch des Todes trinkend. Und siehe, fester als im weichsten Lotterbette gedieh der Bund der Eintracht auf der Marterstätte. Doch als der letzte Seufzer ausgelitten war, und glanzlos stierte Rhodos schönes Augenpaar. Da rauscht es in der Luft. Vom Kreuzesmarterpfahl schwang sich aufs Schloss ein Leichengeier kahl und fahl. Dach auf, Dach ab, vom Giebel bis zum Zinnenkranze humpft er umher in schauerlichem Klauentanze. Und es geschah, ob dieses Geiers giftigem Hauch durchzog des Hauses heitre Hallen Höllenrauch. Und auf dem Herde funkelten des Unheils Kohlen, so daß die Königin auf ruhelosen Sohlen bei Tag- und Nachtzeit ohne ein Stündchen Frieden mehr vom Speicher bis zum Keller irrte hin und her. Zu keiner Arbeit lustig, keines Amtes waltend, doch angstvoll mit den Händen das Gehör verhaltend. Sie konnte doch den Hauch des Geiers nicht beschwören. Sie mußte Tag und Nacht die Rhodos schreien hören. »O weh der Torheit«, klagte sie, »die mich umfangen, o weh der Bluttat, die ich ganz umsonst begangen. Da ich, die ich zu trennen und entzweien meinte, durch meine blinde Rache enger noch vereinte. und statt durch Rhodos Tod in Frieden zu gesunden, hab ich der Reue Folterqualen nun gefunden. Ich lag im Rost, nun wandel ich zwischen Feuerflammen, und Fluch und Wahnsinn schlagen über mir zusammen. Hier schwieg Rhodope, aber still und stumm beharrte die Fürstin, welche schweigend nach der Decke starrte. Verwundert aber sprach Rhodope: »Herrin mein, zwar seh ich still dich liegen und geduldig sein, warum denn aber starrst du nach der Decke stumm? Um welche Antwort rede, schweigst du dich herum?« Und es erwiderte und sprach die Königin: »Ich weiß, weshalb ich starre nach der Decke hin. Ein Schauspiel schau ich. Peitschen seh ich deine weißen, unschuldigen Lenden und mit spitzen Ruten schmeißen, weil dein Gesang für deine falsche Schwester sagt und eine Warnung munkelt, die mir nicht behagt. Hinwieder, wenn ich schweige, schweig ich dir zuliebe. Denn wahrlich, o Rhodope, jeder all der Hiebe auf deinen Rücken schafft mir größere Kümmernisse, als wenn die Rute mir mein eigen Fleisch zerrisse. Darum, Herzliebling, woll ein zweites Mal beginnen, erlöse mich von diesem Schauspiel, sing's von hinnen.« So rief die Königin und seufzte tief und bang. Worauf zum zweiten Mal Rhodopens wohllaut sang: »Die Fürstin sprach zu mir, die reine, stolze Here, die Herrscherin der Welt, die Königin der Ehre, der ich mit Leib und Leben treu ergeben bin, als Freundin beides und als schlechte Dienerin. Sie sprach zu mir: Den wilden Rachedurst, den heißen, zu löschen, muss ich jemand plagen, wen zerreißen. Und ich erwiderte: Ei nun, wohlan, zerfleische Rhodopens Rücken und ihr Blut und Leben heische. Besorge nicht, dass meines Mundes Wehgeschrei mit Gnadenflehen deinen Ohren lästig sei. Mit festgeschlossenen Lippen will ich alle plagen, mit Lächeln, was dein heiliger Mund verhängt, ertragen. Denn glaub mir, minder schmerzt die Rute, die mich quält, als mich mit Hochmut und mit stolzem Glück beseelt, die freudige Hoffnung, dass durch meine kleinen Wunden du mögest, teure Herrin, heil und frisch gesunden.« Mit diesen Worten schloss den tröstlichen Gesang und schwieg Rhodope. Aber stürmisch weinend schlang ihr um den Hals und Nacken ihre weißen Arme Hera. »Erbarme dich«, so schluchzte sie, »erbarme. Willst du an mir auch handeln, wie die anderen taten? Willst du, der Schwester gleich, mich ebenfalls verraten? Doch ehe du mich verrätst, komm, küsse mich indessen. Komm, lass uns das verhasste Mannsgezänk vergessen, des Wettkampfs Gräuel, der Titanen frechen Bart, im seligen Glücke deine Freundschaftsgegenwart.« Die Dienerinnen sammelte sodann zuhauf die Königin, und dieses trug sie ihnen auf. Mit goldnem Zierat, Ketten, Spangen und Gehenken, zum Zeichen ihrer Huld Rhodopen zu beschenken. Auch um des Herzens süße Meinung zu beweisen, ließ sie erlesnes Obst und blumenduftige Speisen dem Liebling unterbreiten in kristallnen Schalen und würzigen Glühwein, ihren heißen Dank zu malen. »Vertraue jenem Nektar, nimm von diesem Kuchen. Willst du von jenem Honig nicht vielleicht versuchen?« Und jede beste Beere, die ein Finger fund, schob ihr nachdrängend in der Freundin Leckermund. Also versäumten sie, vergnügt und ungezwungen, auf ihres Bettes Lager sitzend, traut umschlungen die lange schwarze Nacht. Bis das am Himmel fern, mit schwankem Tritt der übernächt'ge Morgenstern, sich heimwärts stahl, verhehlend sein verschämt Gesicht, und nüchtern stieg empor das bleiche Tageslicht. Da sanken sie, von Lieb und Naschwerk süß und satt, zufrieden schlummernd auf den Pfühl der Lagerstatt.